Was heißt unter diesen Umständen zweite Reihe? Angesichts der im Weltmaßstab wirkenden Zentripetalkräfte und der Vereinnahmungsinteressen von Polmächten stellt sich die Frage, ob es überhaupt noch eine zweite Reihe geben kann. Also globalpolitisch relevante Akteure, die nicht den großen Fünf selbst angehören und auch nicht ihr Einflussgebiet oder ihre politische Gefolgschaft bilden. Ja, es spricht vieles dafür, dass es eine solche zweite Reihe gibt und auch in Zukunft geben wird und dass sie keine Restgröße der Weltordnung ist, sondern für deren Funktionieren eine erhebliche Bedeutung hat. Das legt der Blick auf die geopolitische Karte nahe, wo einige relevante Akteure zu finden sind, die sich weder den USA und der EU anschließen wollen, noch der Interessenssphäre Chinas oder Russlands zuzurechnen sind und die auch nicht ins politische Umfeld Indiens einrücken werden. Zu nennen sind hier die lateinamerikanischen Staaten, insbesondere Brasilien, einige afrikanische Staaten, Äthiopien und Südafrika etwa, die auf Äquidistanz zu den zwei Bänken der großen Fünf Wert legen, sowie Teile Südostasiens, namentlich Indonesien und dazu außerdem noch größere Teile der arabischen Welt. Indien als Balancemacht wird bestrebt sein, diese Mächte der zweiten Reihe als Gewichte hinter sich zu bringen, muss aber darauf achten, daraus keinen Bund der Blockfreien werden zu lassen, der Indiens Fähigkeit zum Balancieren gravierend einschränken würde. Tatsächlich liegt hier ein Risiko, insofern Staaten, die dem Club der Weltordnungsmächte nicht angehören, aber Ambitionen haben, die Macht der Balance, also Indien, nutzen könnten, um im Huckepack Indiens Zugang zum System der Fünf zu erhalten und sich anschließend darin festzusetzen. So würde aus einer Ordnung der Fünf eine der Sechs, Sieben oder mehr werden. Das würde zu einer konfliktträchtigen Entwicklung führen, in deren Folge die gesamte Ordnung ins Wanken geraten kann. Tatsächlich beruht der Club der Fünf ja nur auf der gegenseitigen Anerkennung der Beteiligten als Polmächte und der einzige Ausschlussmechanismus oder Riegel der Zugehörigkeit ist die Nichtanerkennung als polare Macht. Eine weitergehende Formalisierung des Zugangs ist nicht in Sicht und wohl auch nicht erstrebenswert. Was nun die je zwei demokratischen und autoritären Polmächte anbetrifft, so werden sie gemäß den systemischen Mechanismen ihre Bank nicht durch die Hinzunahme eines Dritten verstärken wollen, weil das dann vermutlich auch die Gegenseite tun würde, um das Gleichgewicht wiederherzustellen, so dass im Ergebnis die bisherigen zwei Mächte Macht und Einfluss mit einem Dritten teilen müssten, den sie anschließend nicht mehr loswerden, weil die Gegenseite dann daraus Vorteile ziehen könnte. Die Mechanismen der Fünferordnung sind im Hinblick auf die Bank der Demokraten und die der Autoritären also derart beschaffen, dass die Hinzunahme weiterer Akteure unattraktiv ist, weil sie für die antagonistischen Mächte des Systems keine dauerhaften Vorteile bringt. Das ist beim Fünften, der Balancemacht, anders, weil sie kein direktes Gegenüber hat und mit den Aufgaben des Balancierens stark gefordert sein dürfte. Sie könnte darum unter bestimmten Umständen Interesse an einer Unterstützungsmacht oder auch mehreren haben. Mit einer 2-2-2-Konstellation wäre jedoch eine von ihren Mechanismen her andere Ordnung entstanden, in der die Position der Balancemacht wegfällt und es drei tendenziell gleich stark besetzte Bänke gibt, die je nach Frage und Lage miteinander konkurrieren oder kooperieren. Damit ist immer das Risiko destabilisierender Übergewichte verbunden. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass eine dem Club der Fünf angehörende Macht derart schwächelt, dass sie ihre Aufgaben nicht mehr hinreichend erfüllen kann und damit eine der beiden Bänke gefährlich schwächt. Das dadurch entstehende Ungleichgewicht lässt sich nur beheben, wenn der schwächelnde Akteur gegen eine andere Macht ausgetauscht wird, von der die ihr obliegenden Aufgaben erfüllt werden können. Dabei kann dann auf die zweite Reihe zurückgegriffen werden, wo sich entsprechende Anwärter für die demokratische wie die autoritäre Bank finden. Was nun diese zweite Reihe anlangt, so ist zwischen jenen Mächten zu unterscheiden, die eine der Dominanzmächte zu ersetzen bereit sind, weil sie nach größerem Einfluss streben, und solchen, die sich in der zweiten Reihe wohlfühlen und den Verbleib dort bevorzugen, weil sie dies als eine politisch komfortable Position ansehen. Sie müssen keine weltpolitische Verantwortung übernehmen und weder die damit verbundenen Kosten und Lasten noch die daraus erwachsenden Risiken tragen, sondern werden als Macht der zweiten Reihe womöglich gar von den Fünfen an der Spitze hofiert und umworben. Sie können es sich somit aussuchen, wann und wo sie sich engagieren und wann und wo nicht, und haben die Option, als lockerer Verbündeter der demokratischen oder autoritären Seite im Direktorium der Weltordnung aufzutreten oder aber sich von Fall zu Fall neu festzulegen, also die Rolle eines unsicheren Kantonisten zu spielen, wenn sich das für sie lohnt. Mitunter ist das die komfortabelste Position. Eröffnet sich doch die Möglichkeit, in einigen Fällen entsprechend den eigenen Interessen Einflussnahme anzustreben und in anderen, zumal dann, wenn keine eigenen Interessen berührt sind, die Position eines bloßen Beobachters einzunehmen. Die Akteure der zweiten Reihe, und unter ihnen vor allem diejenigen, die sich nicht an die Bank der Demokraten oder der Autokraten gebunden haben, haben darüber hinaus die Aufgabe, durch politischen Beifall oder Missfallensbekundungen die dominierenden Mächte zur Einhaltung der Völkerrechtsregeln anzuhalten. Diese Komfortzone der Weltpolitik resultiert daraus, dass die Weltordnungsmächte der ersten Reihe, also das hier der Einfachheit halber so bezeichnete Direktorium, auf möglichst starke und einflussreiche Verbündete angewiesen sind, die sie jedoch nicht in ihre politische Peripherie einzugliedern vermögen oder wollen. Sie sind in der Konkurrenz mit der opponierenden Bank auf Unterstützer der zweiten Reihe angewiesen, um die von ihnen präferierte Politik durchzusetzen. Diese Unterstützung kann auch darin bestehen, dass eine Macht der zweiten Reihe nicht für die Gegenseite im Club der fünf Partei ergreift, was als Höhepunkt des Komfortablen angesehen werden kann. Sie kann dann Gratifikationen welcher Art auch immer fürs Nichtstun beziehen. Es ist also ohne weiteres nachvollziehbar, warum es Mächte gibt, die einen Platz in der zweiten Reihe bevorzugen und keineswegs anstreben, in die Gruppe der dominierenden Mächte aufzusteigen, wo sie dem Dauerstress der Verantwortung für die globale Ordnung ausgesetzt sind und wo es die Option, sich für neutral zu erklären, nicht gibt. Die zweite Reihe ist komfortabel, weil die ihr Angehörenden die globalen Entwicklungen zwar im Auge behalten, aber nicht zwingend eingreifen müssen, wenn sie nicht in die gewünschte Richtung gehen. Stattdessen können sie sich auf ihre Umgebung konzentrieren und dort ihre jeweiligen Interessen und Präferenzen zur Geltung bringen. Entgegen einer zunächst naheliegenden Erwartung ist also keineswegs mit machtpolitischem Gedränge um die Zugehörigkeit zum Club der Fünf zu rechnen, sondern eher mit einem sich Einrichten in der politischen Komfortzone der zweiten Reihe. Nur die, deren Interessen tatsächlich globaler Art sind, die es also infolgedessen nicht zulassen können oder aufgrund ihrer politischen Präferenzen nicht zulassen wollen, dass globale Entwicklungen Platz greifen, auf die sie keinen Einfluss haben, müssen die Last der ersten Reihe auf sich nehmen. Nach dem gegenwärtigen Stand der weltpolitischen Entwicklung sind dies nur die USA und China sowie Russland, die Europäische Union und Indien. Alle anderen haben größere Vorteile, wenn sie in der zweiten Reihe Platz nehmen, um sich dort hofieren zu lassen. Ob sie das den Vorgaben dieses Modells entsprechend auch wirklich tun, lässt sich nicht mit Sicherheit vorhersagen. Wie im Vorangegangenen, beim Blick in die Geschichte mehrfach festgestellt, gibt es auch Fälle, in denen die Rationalität der Kosten-Nutzen-Abwägung von politischen Ressentiments, historischen Erinnerungen mit traumatischem Charakter und schlichten Fehleinschätzungen konterkariert wurde. Die Folge ist, dass wegen eines nicht genauer zu bestimmenden politischen Prestiges ein Platz angestrebt oder eingenommen wird, der keineswegs den Interessen des jeweiligen Landes entspricht und seine Ressourcen auf Dauer überfordert. Das Agieren Russlands in den letzten zwei Jahrzehnten könnte sich im Rückblick als ein Beispiel dafür herausstellen. Ebenso kann die Übernahme von Aufgaben der ersten Reihe aber auch dazu führen, dass im politischen Binnenraum der entsprechenden Macht Dissens darüber entsteht, in welche Richtung sie sich bei den diversen Herausforderungen, die auftreten, engagieren soll. Die in ihrem Inneren vorhandenen gegensätzlichen Präferenzen werden dadurch noch weiter verstärkt. Der Platz in der ersten Reihe wirkt durch den auf ihm lastenden Entscheidungszwang wie ein Verstärker des im Innenraum dieser Macht bestehenden Dissenses. Das kann zu Entscheidungs- und Handlungsunfähigkeit führen, die auf eine nachhaltige Schwächung dieser Macht hinausläuft. In diesem Fall ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die Staatsführung – eine Ausnahme ist hier die EU, die keine Staatsführung im Singular hat – die naheliegende Entscheidung trifft, den Platz in der ersten Reihe aufzugeben und sich in die zweite Reihe zurückzuziehen, weil ein solcher Platzwechsel als Niedergang, womöglich Untergang, wahrgenommen werden kann. In der Folge greift dann eine Irrationalisierung der Politik um sich, die von der Parole »Jetzt erst recht« angetrieben wird. Unter den 5 hier genannten Kandidaten für das Direktorium der Weltordnung läuft die Europäische Union sicherlich das größte Risiko, dass sie sich bei anstehenden Richtungsentscheidungen nicht festzulegen vermag oder dass infolge von Entscheidungen die zentrifugalen Tendenzen die Oberhand gewinnen und man wegen notorischer Schwäche aus dem Club der 5 ausscheiden muss. Es gibt in dieser Weltordnung aber nicht nur eine zweite, sondern auch eine dritte und eine vierte Reihe. Und wenn in der zweiten Reihe jene Mächte Platz nehmen, auf deren Hilfe die 5 der ersten Reihe angewiesen sind, so ist die dritte Reihe von jenen Staaten besetzt, die man gelegentlich als Unterstützer brauchen kann, auf die man jedoch nicht wirklich angewiesen ist. Das heißt, die Unterstützung durch Mächte der zweiten Reihe macht weltpolitisch einen Unterschied, jedenfalls dann, wenn sie nicht unsicher und sporadisch ist, während die Gewinnung von Akteuren der dritten Reihe wünschenswert ist, aber die weltpolitische Gewichtsverteilung nicht nennenswert verändert. In der vierten Reihe befinden sich dann all jene, die weltpolitisch keine Rolle spielen, weil sie von ihrem ökonomischen Gewicht her marginal sind oder sich in geopolitisch irrelevanten Räumen befinden. Die grobe Regel für die Identifikation derer in der vierten Reihe lautet, dass zu ihnen all jene Länder gehören, in denen Naturkatastrophen und Bürgerkriege sowie Hunger und Elend die Weltordnungsmächte nicht zu sofortigem Eingreifen nötigen, weswegen sie auf das Engagement von Nichtregierungsorganisationen angewiesen sind. Die Zugehörigkeit zu einer dieser Reihen steht jedoch keineswegs ein für allemal fest. Wie die Akteure der ersten Reihe wechseln können, wobei die einen aus der ersten Reihe absteigen und andere aus der zweiten Reihe aufsteigen, so gibt es auch Ab- und Aufstiege zwischen der zweiten und dritten oder der dritten und vierten Reihe. Als Ursache solcher Auf- und Abstiege kommen nicht nur Veränderungen im inneren Gefüge der fraglichen Länder in Betracht, wie etwa die Konsolidierung der politischen Verhältnisse oder dynamische ökonomische Entwicklungen. Es können auch äußere Einwirkungen zu solchen Veränderungen führen, wie ein Wandel der geopolitischen oder geoökonomischen Konstellationen, etwa durch das Abschmelzen der Polkappen, das eine Neuordnung der großen Seefahrtswege zur Folge haben wird, oder auch technologische Innovationen, in deren Folge zuvor wenig nachgefragte Rohstoffe einen Boom erfahren und dabei Knappheitskonstellationen entstehen, die in Preisexplosionen münden. So können Länder in die Gruppe der Rentierstaaten oder in geostrategische Schlüssellagen aufrücken, für die sich zuvor keiner der großen Akteure interessiert hat. Es gibt aber auch die umgekehrte Entwicklungsrichtung eines geoökonomischen oder geostrategischen Abstiegs, etwa aufgrund einer Dekarbonisierung der Weltwirtschaft mit entsprechenden Folgen für die erdölproduzierenden Länder. Ein solcher Abstieg ist vermutlich die weltpolitisch größere Herausforderung als ein Aufstieg, weil das Versiegen von Kapitalströmen, die bislang ins Land geflossen sind und für ein hohes Wohlstandsniveau der Rentierstaaten gesorgt haben, zu Staatszerfall, Bürgerkrieg und Migrationsbewegungen führen kann, was dann in der Destabilisierung ganzer Regionen endet. Die Folgen für die Weltordnung zeigen sich keineswegs erst dann, wenn ein solcher Abstieg erfolgt ist, sondern entfalten bereits durch dessen Antizipation Wirkung. Man muss sich davor hüten, das hier entwickelte theoretische Modell einer Weltordnung, an deren Spitze ein Club der 5 großen Mächte steht und die restlichen Länder in hintereinander aufgestellten Reihen gegliedert sind, mit einer starren und unveränderlichen Ordnung zu verwechseln. Von der Spitze bis zum unteren Ende kann sich die Besetzung der Plätze ständig ändern, was die Ordnung jedoch selbst nicht in Frage stellt, sondern nur die Platzierung der größeren wie kleineren Akteure verändert. Bedrohlich für die Weltordnung werden diese Platzwechsel erst dann, wenn dabei, um im Bild zu bleiben, Bänke und Stühle umgeworfen werden und es statt der geordneten Reihen eine chaotische Ansammlung von Erregten gibt, die nicht wissen, wo ihr Platz ist und die darum unter Dauerstress stehen. Dann zerfällt die Ordnung und es entsteht eine Anarchie der Staatenwelt, in der womöglich auch die Klassifikation der Staatlichkeit als Ordnungskategorie keine Rolle mehr spielt und nicht territoriale Akteure in die erste Reihe des Geschehens drängen. Hier geht es dann buchstäblich drunter und drüber.